richtige Kunst, dass du dafür schieben hast. Hey. Vor dem habe ich am meisten Angst heute Morgen. Ihr dürft mal alle die Augen zumachen. Ihr dürft aber kein Nickerli machen. Stellt euch vor, ihr steht auf einer Brücke. Unter euch ist ein Bahngleis, das durchgeht. Und ein Zug kommt angerast. Vor euch liegen auf der Bahnschiene festgekettet 5 Menschen. Die 5 Menschen werden unweigerlich sterben, wenn der Zug durchfährt. Jetzt habt ihr aber eine Möglichkeit. Auf dieser Brücke ist ein Hebel, um die Weichen umzustellen. Wenn ihr die umstellt, fährt der Zug oder abbiegen und fährt auf ein anderes Gleis. Gute Möglichkeit. Das Problem ist nur, auch auf dem anderen Gleis ist eine Person festgekettet. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Wer von euch würde den Hebel umstellen? Wer würde ihn umstellen? Dann möchte ich kurz überlegen. Alle würden ihn umstellen, stehen kurz auf. Entweder ist das die Wirkung der Massen oder die Studie, die ich gelesen habe, wirklich recht. Nämlich ca. 80% der Leute würden die Weichen umstellen. Ich möchte euch jetzt eine andere Option geben. Der Hebel auf dieser Brücke, der ist weg. Der ist nicht mehr rum. Neben euch steht aber ein dicker Mann. Und wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt genug Kraft, um den aufs Gleis runterzustossen. Wenn ihr das macht, dann fährt der Zug in den dicken Mann rein und bremst natürlich. Und die 5 Leute sind auch gerettet, oder? Ist auch eine Option. Ich frage euch nochmal, wer würde, und ihr habt genug Kraft, wer würde den dicken Mann über das Geländer runterstossen? Steht bitte auf. Die Reaktionen sind verhaltener, eindeutig. Die Studie hat anscheinend wirklich recht gehabt. Der dicke Mann, der würde nur noch etwa 10% der Leute über das Geländer runterrühren. Obwohl es ja eigentlich die gleiche Entscheidung ist, oder? Das kommt ja nicht so darauf an. Aber es ist ganz bestimmt eine schwierige Entscheidung, was wir in dieser Situation machen würden. Der König David, der unseren Jahresvers geschrieben hat, oder der Psalm 34, wo unser Jahresvers drin steht, der ist auch vor ganz vielen schwierigen Situationen gestanden in seinem Leben. Besonders dort, wo er noch nicht König war. Dort musste er vor dem Saul flüchten. Und das ist ja nicht so, dass er einfach flüchten musste, sondern nein, er wusste, eigentlich bin ich der kommende König, eigentlich steht mir der im Weg und im Moment bin ich einfach am Davonlaufen vor ihm. Auch er hatte Möglichkeiten gehabt. Er hatte die Möglichkeit gehabt, den Saul zu töten, 3-mal. Und eigentlich hätte das ja völlig seiner Berufung entsprungen, oder? Weil wenn er weg gewesen wäre, hätte er König werden können, was Gott über ihm ausgesagt hat. Also der David ist an einem Punkt gekommen in seinem Leben, und er sich müssen entscheiden. Geradeaus ist es nicht weitergegangen. Er hat sich müssen entscheiden, entweder mache ich etwas gegen den Saul oder ich mache nichts dagegen. Und die Entscheidung, die hat Folgen gehabt. Wir sagen natürlich jetzt, er hat sich für den christlichen guten Weg entschieden, er hat keine Gewalt angewendet. Wenn ich so das Alte Testament lese, muss ich sagen, das bisschen mehr Gewalt hätte dort auch keinen Unterschied mehr ausgemacht. Und wer, ich bin jetzt ganz mutig, wäre vielleicht sogar ein legitimes Mittel gewesen. Ich weiß es nicht. Gott kommentiert seine Entscheidung jedenfalls nicht. Er sagt nicht, es ist gut, was er gemacht hat. Er sagt auch nicht, es ist schlecht, was er gemacht hat. Er tut sie einfach nicht kommentieren. Die Bibel sagt nichts darüber. Wir wissen es nicht. Und in dieser Zeit schreibt der David den Psalm 34. Und der Psalm 34, der beinhaltet für mich ganz eine wichtige Entscheidung, die der David dort trifft. Er bleibt nicht stehen. Er trifft eine Entscheidung. Und die allererste Entscheidung, bevor er eine Entscheidung trifft, ist die allerwichtigste Entscheidung von seinem ganzen Leben. Er entscheidet sich, ich will auf Gott schauen. Er sagt also mal im Moment, noch nicht welchen Weg er geht, sondern als allererstes sagt er, ich möchte auf Gott schauen. Und ich glaube, das, dass der David das entschieden hat, das ist das, was ihn schlussendlich zu dem macht, was er ist. Der David hat nicht besser gelebt als andere Könige. Aber der David hat immer auf Gott geschaut. Hat nachher eine Entscheidung getroffen, hat Verantwortung übernommen für die Entscheidung, ist in die Richtung gelaufen, hat gesagt, ich mache nichts gegen den Saul im Moment. Bis am Schluss hat er nichts gegen ihn gemacht. Die Folge davon war, dass er weitere Jahre flüchten vor dem Saul. Dass er noch nicht König war, obwohl es ihm schon lange verheißen worden ist. Und dort ist mir der David ein riesen Vorbild. Und ich glaube, dort kann er uns allen ein riesen Vorbild sein. Er trifft Entscheidungen in seinem Leben, übernimmt Konsequenzen davon und nimmt Gott mit. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle brauchen können. Wir haben doch alle Situationen, wo wir an so einer Weggabelung stehen, nicht wissen, wo durch. Und dann fragen wir Gott, wo wollen wir durch? Und dann warten wir und warten wir und warten wir. Und ich habe noch nie einen eingeschriebenen Brief von Gott bekommen, wo drin gestanden ist, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Etwa dir hat Gott wirklich drin und sagt, geh den Weg. Und ganz oft lässt er uns auch einfach eine gewisse freie Entscheidung. Und mit dem sagt Gott, ich bin bei dir. Und wenn ich bei dir bin, hast doch du die Fähigkeit, selber einen guten Weg zu wählen. Und das Wichtige ist vielleicht gar nicht einmal so, was du am Schluss für eine Entscheidung triffst, sondern das Wichtige ist vielleicht viel eher, dass der Weg, den du auswählst, dass du auf dem Weg mich mitnimmst. Vielleicht suchen wir manchmal zu fest nach dem perfekten Weg und zu wenig fest danach, dass wir Gott hauptsächlich auf dem Weg mitnehmen, wo wir gehen. Vielleicht warten wir dort manchmal zu lang. Der David hat eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung hat ganz viel Leiden in sein Leben gebracht, weil er sehr lange davonlaufen musste. Weil er sehr viel Entbehrung erleben musste. Der David ist mir trotzdem ein Vorbild. In einem Psalm, wo er schreibt, Psalm 103, der erste Vers, dort sagt er, mit meiner Seele möchte ich den Herrn loben und von ganzem Herzen möchte ich seinen heiligen Namen anbeten. Das aus unserer Situation zu lesen, ist vielleicht einfach. Ich weiß nicht, wie deine Situation zwar ist, aber das mit den Augen von David zu lesen und zu beten, das ist ganz eine andere Geschichte. Jemand, der in der Verfolgung lebt, der muss davonlaufen, betet, meine Seele soll den Herrn loben und von ganzem Herzen möchte ich seinen heiligen Namen preisen. Das sagt der David zu Gott, betet er zu Gott, er befiehlt so ein bisschen seiner Seele, los, bete Gott an. Und das ist eine Entscheidung, die er trifft. Innerhalb von dieser Konsequenz, die seine Entscheidung an dieser Weggabelung hervorruft. Das Wichtigste im Leben von David ist, dass er auf Gott geschaut hat. Das macht ihn zu der Person, die er ist. Was heisst denn das genau, auf Gott zu schauen? Das haben wir jetzt schon zwei, dreimal gehört, seit wir das neue Jahresthema haben. Was heisst es aber, auf Gott zu schauen? Was heisst das wirklich konkret? Auf Gott blicken. Ich sehe ihn gerade nie nicht. Was ist mit dem gemeint? Ist mit dem das routinemäßige Beten am Morgen von 15 Minuten gedacht? Oder sind doch eher das eine Bibelkapitel, das du abends noch liest, die Idee? Oder ist es der sonntägliche Gottesdienst, den du besuchst? Ist das auf Gott schauen? Ganz bestimmt ist es ein Teil von dem, ja? Ganz bestimmt ist es ein Teil von dem. Aber es ist ganz bestimmt auch nicht alles. Es ist weder ein Einzelnes von dem, noch sind es alle zusammen. Es ist noch mehr als das. Vielleicht kann man es so vergleichen. So die routinemäßige stille Zeit mit Gott ist wie so das Grundnahrungsmittel von deiner Beziehung mit Gott. Wie Brot das Grundnahrungsmittel ist, das wir einfach brauchen, ist das normale Beten, Gottesdienst besuchen, das Grundnahrungsmittel von deiner geistlichen Ernährung. Das Problem ist, wenn du nur Brot isst, was passiert dann? Dein Körper wird nach kürzester Zeit anfangen zu rebellieren. Brot wird dir ziemlich schnell verleiden, nehme ich mal an. Und die Ernährung, die ist nicht wirklich ausgewogen, nicht wirklich gesund. Du schöpfst einfach nicht das volle Potenzial aus. Es ist ja nicht schlimm. Du verhungerst nicht, wenn du nur Brot isst. Aber du schöpfst einfach nicht das volle Potenzial aus, was Gott parat hätte für dich. Was heisst auf Gott schauen? Ich habe ein cooles Zitat gefunden in der Vorbereitung zu dieser Predigt, die ich euch vorlesen könnte. Es ist nur ein kurzes, aber es hat ganz viel drin in meinen Augen. Die Hinwendung des ganzen Menschen mit all seinen Sinnen. Die Hinwendung des ganzen Menschen mit all seinen Sinnen. Das ist mehr als einfach noch ein bisschen Bibel lesen am Rand oder am Morgen noch ein bisschen beten, am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Mit all unseren Sinnen, mit all unserem Sein sollen wir uns hinwenden zu Gott. Das ist auf Gott schauen. Gott möchte dir persönlich begegnen. Gott ist ein persönlicher Gott und ein vielfältiger Gott. Und er möchte dir in deiner und in seiner Vielfalt begegnen. Die Frage ist, ob wir ihm die Chance dazu geben. Von dem Reden ist super. Aber wir möchten jetzt auch noch ein bisschen praktisch werden. Und ich möchte euch vier Typen vorstellen, die so eine spezielle Art haben, wie sie Gott begegnen können. Ich möchte euch die vier Typen vorstellen und ich mache einen Wett mit euch. Ihr werdet euch bei einem von diesen Typen besonders wohlfühlen und denken, ja, das könnte auch ich sein, das könnte auch ich sein. Und bei anderen Typen werdet ihr vielleicht denken, das würde ich nie machen. Das würde ich nie machen. Aber die vier Typen, die haben alle vier das Potenzial, euch ein Glaubensleben und eure Beziehung mit Gott aufzupeppen. Dort einen neuen Schuss reinzubringen. Zu eurem Brot, das ihr im Moment schon konsumiert, das einfach so euch ein Grundnahrungsmittel ist, einen spannenden Aufstrich dazu zu geben. Ein bisschen Gumpfi drauf schmieren oder so. Der erste Typ, für den habe ich eine Kerze mitgebracht. Weil der erste Typ, der ist sehr ein sinnlicher Typ. Er erlebt Gott in der Schönheit der Welt. Wenn er raus schaut und sieht, dass es Schnee hat, dann denkt er, oh, mega schön, Gott schenkt das und schafft das alles. Und das begeistert ihn. Wenn er eine Duftkerze anzündet und sie so schön aussieht wie die auch noch gerade, dann blüht bei ihm die Welt auf. Oder? Dann schmeckt es gut und er sieht eine schöne Kerze, wundervoll. Und in dem erlebt er Gott. In dem sieht er Gott. Der sinnlich natürliche Typ, der geht auch raus. Der geht gerne mal laufen, weil in der Natur, wenn er eine Blume sieht, dann nimmt er aus dieser wunderschön blühende Blume. Das sagt ihm mehr als 20 Minuten Predigt von oben. Da kann er mehr mitnehmen. Das ist ein bisschen deprimierend für mich und den Matthias, aber es ist leider so. So jemand kann extrem viel daraus herausnehmen, aus der Schönheit der Welt. Er schmiert Honig auf sein Brot. Wenn du dich zu einem sinnlichen Typ zählst, dann möchte ich dir Mut machen, dass du rausgehst. Dass du Gott in dem Sinne suchst. Geh mal einen Gebetsspaziergang machen. Jetzt eignet es sich besonders gut. Richte vielleicht daheim einen Raum ein, so einen Thronsaalraum, mit Kerzen und schönen Tüchern und schön dekoriert und alles, wo du Gott kannst begegnen. Such Gott in dieser Art. Wer von euch möchte in den nächsten paar Wochen den sinnlichen Weg mal ausprobieren? Für den habe ich ein Brot mit Honig parat. Wer möchte es mal ausprobieren nächste Woche? Hand auf, sind mutig. Wer möchte den Weg mal ausprobieren? Es gibt noch weit Schlimmeres, wo auf das Brot kommt, ich sage es euch. Also der Honig ist im Fall noch gut. Haben wir irgendjemanden, der das möchte ausprobieren? Super. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass und Erfolg dabei. Und ich bin überzeugt, dass du Gott wirst erleben. Einen guten. Also Honig ist super. Wie gesagt, es gibt noch massiv Schlimmeres drin. Im Honig hatte ich eigentlich keine Angst gehabt, dass es los wird. Der zweite Typ, für den habe ich eine halbe Mordwaffe mitgenommen. Ich bin überzeugt, mit dem sind vielleicht schon Leute erschlagen worden. Ein riesen dicker Schunke. Der intellektuelle Typ. Ihm sagen Blumen nicht so verrückt viel. Da kann ich nicht punkten bei ihm. Aber mit so einem Buch, da denkt er, oh, da muss viel drin stehen. Das muss grossartig sein. Der intellektuelle Typ, der ist so der Forschertyp. Der grabt in der Bibel umeinander, liest Kommentare, schaut, was er Neues entdecken kann, vergleicht Sachen. Der ist gut aufgehoben mit so einem Buch, wo er durchnachern kann, wo er durchlesen kann. Er steht auf Facts, auf Sachen, die er darauf bauen kann. Für ihn ist Glauben auch Wissen. Nicht nur Glauben. Und auch das ist gut. Für den intellektuellen Typ rate ich dir, dass du dir mal eine Studienbibel zutust. Oder dass du dir mal Kommentare zusammensuchst und mal wirklich anfängst, ein bisschen vergleichen. Und dass du deine Erkenntnis, weil in diesen Erkenntnissen, die du mit Gott hast, als intellektueller Typ, in denen begegnest du Gott fast am meisten, dass du deine Erkenntnis mit Gott aufschreibst in ein Buch und dann kannst du sie später wieder anschauen. Weil das sind deine hauptsächlichen Erlebnisse mit Gott. Für den intellektuellen Typ habe ich eine ganz spezielle Käsemischung dabei, die ich auf sein Brot schmiere. Eigentlich ist es normaler Cantatou aus dem Migros. Aber das tönt nicht so gut. Wer von euch möchte in den nächsten paar Wochen den intellektuellen Weg mal ausprobieren? Wer bietet am meisten? Wer möchte sagen, ich möchte es mal ausprobieren und mich mal in das reinbuddeln? Haben wir jemanden Mutiges? Ganz hinten. Sorry, Dani. Ich nicht wollen. Dass du so weit musst laufen. Aber du bist ja sportlich. Viel Spass auch hier dabei. Der dritte Typ, der kann nicht ruhig sitzen. Er muss immer etwas machen. Er ist der Aktive unter diesen Vierne. Er muss irgendetwas für Gott werken, irgendetwas für Gott machen. Einfach nur ruhig rumhocken und irgendwie beten oder so. Gott gar nicht, oder? Er muss irgendetwas machen. Auf die Straße gehen, den Leuten von Gott erzählen. Oder weiss auch nicht. Er muss immer irgendetwas machen. Einfach nur rumhocken funktioniert für ihn nicht. Er ist der, der Gott feiert, der gerne Party macht und Zausen lässt mit Gott zusammen, der ihn gerne anbetet. Er erlebt Gott sehr extrovertiert. Er erlebt Gott in einer sehr aktiven Art. Er erlebt Gott auch dort drin, wo er etwas für Gott macht. Wo er für ihn vielleicht Jungschi leitet. In dem Sinne erlebt er gleichzeitig auch Gott ganz, ganz fest. Wenn du dich zum aktiven Typ würdest zählen oder dich der interessiert, dann rate ich dir an, dass du in einer Gemeinde mitschaffst. Dass du irgendetwas anreissest, irgendetwas machst und aus dem Haus rausgehst. Das ist nicht schlecht. Gewisse Leute sagen nämlich so, ja, etwas für Gott machen und etwas mit Gott oder Zeit mit Gott haben oder Zeit für Gott haben ist nicht das Gleiche und so. Für den aktiven Typ ist das nicht ganz so das Gleiche. Für ihn ist etwas für Gott machen auch ganz oft sehr viel Zeit mit Gott. Lebt das aus. Du gehst auch mal daheim so richtig arbeiten, so richtig feiern. Und jetzt kommt der Schlimmste. Ich weiß nicht, ob ich den los werde. Wenn ich den los werde, dann hat sich die Verkäuferausbildung gelohnt. Ich sage euch nicht, was drauf kommt. Nein, es ist eine scharfe Soße, also ihr müsst gerne scharf haben. Aber ich tue auch nicht so verrückt viel drauf, von dem her. Wer möchte den aktiven Typ in den nächsten paar Wochen mal ausprobieren? Oder wer isst einfach gerne scharf? Nein, wer möchte den aktiven Typ in den nächsten Wochen mal ausprobieren? Danke, Tino. Ist ja nicht, dass du das sonst schon würdest machen, gell? Einen guten wünsche ich. Du bist ja gerne scharf, von dem her ist okay. Der vierte Typ, der ist ganz anders. Der ist ganz anders. Der aktive Typ geht ihm vielleicht manchmal sogar fast ein bisschen auf die Nerven. Weil er kann viel mehr mit Ritual, mit Liturgie anfangen. Für ihn ist ein ausformuliertes Gebet, das er nachbeten kann, ganz, ganz wertvoll. Für ihn ist etwas Ausgeschriebenes super, weil dann weiss er, wo er sich daran halten kann. Für ihn habe ich darum ein ausgeschriebenes Gebet dabei. Er erlebt Gott in einem strukturierten Tagesablauf, wo Beten einen ganz klaren Platz hat, wo Gott einen klaren Platz hat und eine klare Rolle, wo er sich daran festhalten kann. In Traditionen fühlt er sich daheim. Und die Mönche, die so einen strukturierten Tagesablauf haben, mit Arbeiten und Gott anbeten, die bewundert er besonders. Wenn du dich zum traditionellen Typ zählst, dann schafft er doch mal so einen Tagesablauf. Was spricht dagegen? Tu dir mal aufschreiben, wenn du was willst machen. Gib Gott dort einen klaren Rahmen, einen klaren Platz, wo er drin wirken soll. Such dir vorgeschriebene Gebete raus. Es gibt extrem viele coole Sachen, gerade im Internet oder in Büchern. Such dir das raus, sortiere das raus und versuch mal mit dem und nach dem zu leben. Es kann extrem wertvoll sein, ein vorgeschriebenes Gebet zu haben, wenn man manchmal selber nicht weiss oder die Worte nicht findet zum Beten. Und das gibt es durchaus. Für den traditionellen Typ habe ich unseren traditionellen Brotaufstrich Erdbeergumpfi dabei. Wer möchte sich in den nächsten paar Wochen mal in Traditionen versuchen? Mal sich versuchen, einen Tagesablauf zu machen und ganz strukturiert und klar Gott zu erleben? Wer möchte das in den nächsten Wochen mal ausprobieren? Und sagt, auf das lasse ich mich ein. Danke vielmals. Vielleicht denken ihr jetzt, gewisse Typen sind wichtiger oder besser als andere. Das ist nicht so. All die Typen haben ihre Eigenschaft. Und ich weiss nicht, zu welchem du dich würdest zählen. Aber alle vier Typen sind wichtig. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du dich nicht nur auf den Typ stürzt, den du jetzt gerade cool findest und gut gefunden hast, sondern probier auch mal etwas über deinen Horizont aus. Probier mal etwas aus, was du sonst vielleicht nie würdest machen. Und das gibt eine neue Form in deinem Gebetsleben. Das würde ich dir versprechen. Ich persönlich würde mich, glaube ich, am ehesten zum intellektuellen oder zum aktiven Typ zählen. So ein bisschen beides wahrscheinlich. Also ich kann sehr viel mit dem dicken Schunken anfangen. Die finde ich cool, das ist super. Sollte ich durchnachern. Da erlebe ich Gott auch sehr drinnen. Vor 2-3 Jahren war mir mal langweilig. Ich habe die dicken Schunken durchgelesen. Und ich bin Gebetsspaziergang gemacht. Und ich muss euch sagen, mit dem verspiele ich es mir jetzt bei allen begeisterten Wanderern unter euch. Ich tue nicht gerne wandern, überhaupt nicht, wirklich. Es gibt alle Sportarten fast gerne, aber Wandern und Velofahren auch noch. Wandern und Velofahren gehört gar nicht dazu. Wirklich nicht. Ich bin Gebetsspaziergang gemacht. Und ich habe gedacht, ja, gehst du auch mal. Schon mal gehört, dass das gut zeigt. Und ich muss euch sagen, ich habe dort Gott auf eine ganz, ganz andere Art erlebt. Ich habe dort Gott plötzlich angefangen, die Blumen erleben. Ich bin richtig verschrocken. Wirklich. Also es war ganz, ganz speziell. Und seitdem mache ich regelmässig Gebetsspaziergänge. Und das ist etwas, was mir frischen Wind in mein Gebetsleben hineingibt. Das ist etwas, was ich jetzt, glaube von meinem Typ aus nicht machen würde, was mir nicht so entspricht. Aber wenn ich es dann doch mal mache, dann gibt es wie neuen Wind rein. Frischen Wind in die Beziehung mit Gott hinein. Ich erlebe das als extrem wertvoll. Und darum möchte ich euch ermutigen, dass auch ihr mal etwas Neues ausprobiert. Seid mutig und erlebt Gott auf eine neue Art. Was passiert denn jetzt, wenn wir auf Gott schauen? Was passiert, wenn wir auf den Gott schauen? Wir werden strahlen vor Freude, sagt David. Eigentlich ist das nicht ganz so richtig. Eigentlich sind wir viel mehr der Mond. Wir sind nicht die Sonne, die Licht produzieren oder so. Das ist Gott, das überlassen wir schön ihm. Aber wenn wir in dieser Umlaufbahn der Sonne sind, sind wir wie der Mond, wo Licht reflektiert, wo angeschienen wird und wo etwas retour zurückgeht. Jesus erzählt das seinen Jüngern auch etwa die Mal. Das ist eines von diesen Gleichnissen, die ganz oft vorkommt. Es kommt 4-mal im Neuen Testament vor. Kein anderes Bild, das Jesus braucht, kommt 4-mal vor, nur das. Und in Matthäus 5, 14 und 15, sagt er ihnen, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. In diesen und in anderen Worten sagt Jesus, das sind Jünger 4-mal. Das ist also extrem wichtig. Er sagt, ihr seid Licht. Und da müssen wir jetzt aufpassen und etwas differenzieren. Er sagt nicht, sind Licht. Er sagt, ihr seid Licht. Also das ist nicht ein Anspruch, den Jesus an irgendjemanden von euch stellt, sondern es ist ein Zuspruch, den Jesus euch gibt. Das ist ein Zuspruch, ihr seid Licht. Weil ihr in dieser Umkreisung, in dieser Umlaufbahn von der Sonne seid. Physik war nie mein Ding, sorry. Weil ihr in dieser Umlaufbahn von der Sonne euch befindet, werdet ihr angeschonen. Und darum seid ihr Licht. Das ist nicht etwas, was ihr machen müsst oder so. Das ist einfach eine Tatsache. Ihr seid Licht. Also nicht etwas, was ihr machen müsst. Und das ist unumstößlich und ohne irgendwelche Leistungen verbunden. Aber Jesus sagt ja nachher schon noch, wie es weitergeht. Man stellt einen Lampenständer in der Mitte des Raums auf, dass ihn alle sehen, und tut ihn nicht unter einen Schemel stellen, sagt er. Also aus dem Zuspruch, so schön wie er ist, resultiert schon auch ein Anspruch. Er sagt nämlich, schaut, dass das Licht, das ihr reflektiert, dass das sichtbar ist. Und jetzt ist es entscheidend, wo die Welt steht für uns. Ist die Welt da hinten oder ist sie da vorne? Tun wir das Licht auf die Welt reflektieren oder sind wir für die Welt gar nicht sichtbar? Dass wir leuchten, das ist Tatsache. Aber sind wir sichtbar für unseren Nächsten? Merkt dein Chef, dass du von dem Licht von Gott angestrahlt wirst? Merkt er das? Er soll es merken. Merkt es dein Mitarbeiter? Ist das sichtbar in deiner Familie, dass du scheinst, dass du reflektierst? Jesus sagt, wir sollen das sichtbar machen. Wir sollen das den Leuten zeigen. Wir sollen schauen, dass man es sieht, dass es so ist. Dass es nicht nur so ist, sondern dass man es auch sieht. Die Herausforderung ist also, in dieser Umlaufbahn von Gott zu sein, zu reflektieren und das sichtbar zu machen. Und jetzt wird ganz viel von euch denken, alle aber nicht ich. Ich doch nicht. Ich mit meiner Lebensgeschichte doch nicht. Ich habe schon so viel Schlechtes erlebt. Das Leben hat an mir schon so viele Narben und Wunden hinterlassen, die vielleicht auch noch nicht ganz richtig verheilt sind. Ich habe so viel Sünde in meinem Leben. An mir wird das Licht ganz bestimmt nicht sichtbar. Ich habe zu viele Narben. Gott kann mit jedem reflektieren, aber nicht mit mir. Ich bin überzeugt, dass viele Stimmen das denken da drinnen. Darum möchte ich dir zwei Bilder zeigen. Das erste Bild und das zweite Bild. Jetzt möchte ich euch noch mal fragen zum Schluss, so wie wir angefangen haben. Welches von diesen Bildern hat euch besser gefallen? Wenn mir das erste Bild besser gestanden, darf ich jetzt aufstehen. Riese Begeisterung, merke ich. Wenn mir das zweite Bild besser gefallen, darf ich bitte gerne aufstehen. Da ist die Begeisterung doch schon viel grösser. Habe ich mir fast noch gedacht. Kommen wir noch mal schnell zurück zu diesen zwei Bildern. Es ist schon unglaublich, oder? Das ist ja ziemlich makellos. Der weiße Kreis, der tut wahrscheinlich mehr Licht reflektieren. Der wirkt perfekter, könnte man sagen. Aber unser Mond, den wir hier haben, und darum finde ich den Mond so ein schönes Beispiel. Also, ich weiss nicht, das ist ja nicht wirklich schön. Der Krater drauf und Narben und ist verkratzt und überall. Und trotzdem findet ihr den alle schöner. Ich verstehe euch nicht so ganz. Und nachdem ihr den Mond mit all diesen Narben schöner findet, sagt ihr, dass ihr mit euren Narben nicht scheinen könnt. Ganz bestimmt könnt ihr mit euren Narben scheinen. Eure Narben, die hauchen euch Leben ein. Die machen euch authentisch. Die Krater, die das Leben an euch hinterlassen hat, die sind wichtig. Wenn das Licht von Gott auf diese Krater scheint, dann werden sie aus unerklärlichen Gründen plötzlich schön und brauchbar. Und darum hat jeder von euch das Potenzial, das Licht von Gott zu reflektieren. Zum Schluss geht es also darum, mutig im Leben Entscheidungen zu treffen, den Weg mit Gott zu gehen, mit Gott zusammen die Konsequenzen von meinen Entscheidungen zu tragen und zu leben. Und immer auf Gott zu schauen. Und wenn ich auf Gott schaue, dann werde ich, egal welchen Weg ich gehe, werde ich leuchten können. Und da möchte ich euch ganz fest Mut machen. Sind euch denn bewusst, dass ihr das Potenzial zum Reflektieren habt? Und es gibt nichts, das das verhindern könnte. Nicht die tiefste Wunde, nicht die unverheilteste Verletzung und auch nicht die grösste Sünde in eurem Leben. Wenn Gottes Licht auf euch scheint, dann hat alles das Potenzial zum Schönsein und zum Leuchten und zum Nächsten Licht geben. Zu dem möchte ich euch ermutigen und für das möchte ich beten. Vater, danke vielmals, dass du über all unsere Verletzungen, über all unsere Wunden, über all unsere Sünden, über alles, was in unserem Leben nicht okay ist. Und danke, hast du das Potenzial, aus dem heraus etwas Schönes zu machen, etwas Brauchbares zu machen. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, ganz viele neue Arten zu entdecken, wie wir auf dich schauen können. Es ist matchentscheidend wichtig, dass wir auf dich schauen können, weil wenn wir auf dich schauen, dann werden wir scheinen, dann werden wir reflektieren. Und das werden wir, weil du das Potenzial hast, aus allem Gold zu machen. Ich möchte bitten, dass du uns den Mut schenkst, gerade in den nächsten paar Wochen, auch mal etwas auszuprobieren, das ganz abgefahren ist, was wir sonst nie machen würden. Und denken, nein, das ist gar nicht mein Typ. Ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, dass wir das wagen können. Und dass wir dich ganz auf eine neue Art dürfen sehen in dem Sinne. Schenk du uns Begegnungen mit dir. Und schenk du, dass die Beziehung zu dir nicht zu einem toten Stück Brot wird, sondern ein lebendiges sein. Vater, ich danke dir, dass du ein grosser Gott bist. Und dass du uns durch die Zeit begleitest. Amen.